Liebe Gemeinde, dieser Sonntag und diese kommende Woche steht unter einem Wort, das Jesus seiner Gemeinde gegeben hat. In der Weise, dass er seiner Gemeinde und seinen Kindern sagt, alles das, was ihr einem dieser geringsten meiner Brüder gegeben habt und getan habt, das habt ihr mir getan. Und so hat dieser Sonntag ein besonderes Gepräge, das Bibelwort, was heute Morgen bei uns zu Wort kommen will. Das steht auf den ersten Seiten der Bibel. Ich hatte mir für diese Predigt vorgenommen, mir nicht selber einen Bibeltext auszusuchen, sondern wollte mich darauf einlassen, was in den Herrnhuter Losungsbüchern nachzulesen ist, im Blick auf den Predigtext für diesen Sonntag. Als ich dann dieses Bibelwort las, da habe ich zuerst gedacht, ach nee. Nehmen wir doch lieber was anderes, was Einfacheres. Aber weglaufen, das wollte ich jetzt auch nicht, einfach mich feige umdrehen, sondern mich einem der wichtigsten Kapitel der Urgeschichte zuwenden. Und ich lade Sie ein, mit mir in die ersten Seiten der Bibel zu gehen. Direkt, und das möchte ich voranstellen, direkt vor dieser Geschichte lesen wir die Geschichten, wie Gott die Welt geschaffen hat und wie er den Menschen geschaffen hat und für den Menschen das Paradies. Wir lesen von dem wunderbaren Vertrauensverhältnis zwischen Gott und den Menschen und wie dieses Vertrauen durch das Misstrauen der Sünde zerstört worden ist. Bis zu diesem Fall war Gott die Mitte, der Mittelpunkt. Aber nun wollte der Mensch sein wie Gott und beanspruchte für sich die Mitte. Und seit diesem Tag haben wir Menschen ein riesengroßes Problem. Wir sprechen zwar von dem Menschen in der Einzahl, aber wir Menschen in der Mehrzahl haben jetzt dieses Problem, nämlich die Frage, welcher Mensch soll denn jetzt in der Mitte stehen? Und seit dieser Zeit gibt es diesen Streit um die Mitte. Wer steht in der Mitte? Denn am Rand stehen, das möchte ja keiner. Wer beginnt den Kampf und wer gewinnt den Kampf der großen und kleinen Egoismen? Und wer sitzt wenigstens für eine Zeit auf dem Thron? So kam es zum Streit und so kommt es immer wieder zum Streit. Und all das hat seinen Ursprung in der tragischen Entscheidung, dass nicht mehr Gott in der Mitte steht, sondern wir Mitmenschen. Streit um die Herrschaft in all seinen Facetten. Auch wenn dieser Streit manchmal mit sehr frommen und demütigen Worten geführt wird. Und so kommen wir zu dem Kapitel der Brüder und Schwestern. Der Geschwister, von dem wir dann hören in 1. Mose Kapitel 4. Ich lese den ersten Teil dieser Geschichte bis Vers 10. Adam schlief mit seiner Frau Eva und sie wurde schwanger. Sie brachte einen Sohn zur Welt und sagte, mit Hilfe des Herrn habe ich einen Mann hervorgebracht. Darum nannte sie ihn Kain. Später bekam sie einen zweiten Sohn, den nannte sie Abel. Abel wurde ein Hirt, Kain ein Bauer. Einmal brachte Kain von seinem Ernteertrag dem Herrn ein Opfer. Auch Abel brachte ihm ein Opfer. Er nahm dafür die besten von den erstgeborenen Lämmern seiner Herde. Der Herr blickte freundlich auf Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer schaute er nicht an. Da stieg der Zorn in Kain hoch und er blickte finster zu Boden. Der Herr fragte ihn, warum bist du so zornig? Warum starrst du auf den Boden? Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du den Kopf frei erheben. Aber wenn du Böses planst, lauert die Sünde vor der Tür deines Herzens und will dich verschlingen. Du musst Herr sein über sie. Kain aber sagte zu seinem Bruder Abel, komm und sieh dir einmal meine Felder an. Und als sie draußen waren, fiel er über seinen Bruder her und schlug ihn tot. Der Herr fragte Kain, wo ist dein Bruder Abel? Was weiß ich, antwortete Kain, bin ich vielleicht der Hüter meines Bruders? Lieber Vater im Himmel, jetzt komm du selbst und sprich mit uns durch dein gutes Wort. Öffne uns für dein Wort und dein Wort für uns. Amen. Ihr Lieben, das ist eine der ganz großen und tragischen Geschichten der Menschheit. Und ihr Lieben, haben wir es noch im Ohr? Sie beginnt eigentlich so zärtlich mit den beiden ersten Menschen, die sich beide wohl noch sehr gut an das Paradies erinnern können. Von ihnen wird hier zu Anfang erzählt, dass sie miteinander schliefen. Vielleicht haben sie in dieser intimen Zweisamkeit noch einmal etwas von dem Stück des Paradieses miteinander teilen können, wo sie so zärtlich und vertraut, so nah und so nackt waren, ohne dass sich einer vor dem anderen schämen musste. Und während sie so zusammen waren, schenkte Gott ihnen einen Sohn. Damit beginnt diese Geschichte. Eva bringt einen Sohn zur Welt und nicht lange danach kommt auch Abel zur Welt, der Bruder des Kains. Nun sind sie eine kleine Familie. Aber wir lesen nichts über die Familie. Wir lesen nur etwas von dem tragischen Ende. Und wer von uns einmal den Kindergottesdienst oder auch die Sonntagsschule besucht hat, der kennt diese Geschichte. Und ach ja, wie wurde doch diese Geschichte ausgemalt und ausgeschmückt. Vor unserem inneren Auge entstand ein Film und unsere Sympathien gehörten natürlich dem Abel. Der Kain, der kam als finsterer Gesell daher, bei ihm stieg der Rauch seines Opfers nicht nach oben. Oh nein, er wurde zu Boden gedrückt, so dass er wieder auf seinem Acker landete. Aber wenn wir nun das lesen, was wir gerade gelesen haben, dann wird uns auffallen, von all dem steht da gar nichts. Das sind Ausschmückungen. Erst in den späteren Schriften im Johannesbrief und im Hebräerbrief wird davon berichtet, dass wohl Abel ein besseres Opfer gegeben hätte. Aber hier auf den ersten Seiten steht davon nichts da und wird uns nichts erzählt, außer dass Abel ein Hirt war und der Kain ein Ackermann. Beide arbeiten, beide erarbeiten etwas und beide wissen, der Erfolg unserer Arbeit, der liegt nicht in unserer Hand. Beide wissen etwas davon, dass sie das, was sie erwirtschaften können, eigentlich Gott verdanken. Denn nur so machen Opfer überhaupt Sinn, wenn man weiß, es ist eben nicht alles in meiner Hand. Ich kann nicht alles erwirtschaften und ich kann es nicht erzwingen, dass die Feldfrüchte wachsen. Wer ihnen dafür die Augen geöffnet hat, das lesen wir nicht. Wer ihnen nun dazu geraten hat, Gott zu opfern, wir wissen es nicht. Wir wissen auch nicht, ob es ein Feuer war, ob es ein Altar war, ob das Ganze auf dem Boden geschah. Wir wissen es nicht. Nur, dass jeder von dem Ertrag seiner Arbeit etwas nahm, um es Gott zu geben. Und dann lesen wir das. Gott sah das Opfer Abels freundlich an, aber Kains Opfer schaute er nicht an. Liebe Gemeinde, das ist hart. Für das freundliche Anschauen Gottes und für sein Wegschauen wird uns hier an keiner Stelle irgendeine Begründung genannt. Das einfach so stehen zu lassen, das ist unglaublich schwer. Wir Menschen möchten nämlich bei dem, was wir sehen, immer auch die Begründung kennen. Warum ist das so? Bei dem und bei dem ist es ganz anders. Da steckt einfach in uns drin, dass wir die Warum-Frage beantwortet haben möchten. Und das begleitet uns ein ganzes Leben. Und es kommt noch härter. Wenn die Bibel davon berichtet, dass Gottes Angesicht auf etwas oder jemanden leuchtet, dann geht es da um den Segen Gottes. Und wenn es heißt, Gott wendet sein Angesicht ab, dann bleibt dieser Segen trotz aller Mühe des Menschen aus. Und dann taucht doch die Frage auf, ist das denn alles gerecht, was wir da sehen? Warum geht es Abels Herde gut? Warum hat er den Erfolg, den sein Bruder nicht hat? Und ich schufte mich ab und der Himmel scheint so, als hätte er für mich zugemacht. Liebe Gemeinde, was passiert eigentlich mit uns, wenn man auf solche Fragen keine Antworten hat? Nun, dann kommt man schnell dazu, sich irgendwelche Antworten auszusuchen und zu basteln. Irgendeinen Grund muss es doch geben. Irgendein System muss doch den Rahmen für all das geben. So hat man dann gemutmaßt, zum Beispiel, dass Getreide und Gemüse im Gegensatz zu Tieren wohl ein minderwertigeres Opfer wäre. Aber das steht nicht da. Wir lesen in der Bibel, dass es sowohl die Speiseopfer gibt, wie auch die Tieropfer. Ihr Lieben, auch, und das ist mir so wichtig an dieser Stelle, auch wenn es uns schwerfällt, manchmal bekommen wir keine Gründe für das, was geschieht, genannt. Und wenn das so ist, dann sollen wir bei den Bibeltexten auch nicht unsere Gründe hineinlesen und versuchen hineinzuschreiben, was da nicht drin steht. Dann sollen wir einfach mal Gottes Wort stehen lassen, wie es da steht, auch wenn es uns etwas zumutet. Und das, was es hier uns zumutet, ist erschreckend. Tatsache ist jedenfalls, kein bemerkt, Gott sieht mein Opfer nicht an. Und er merkte, mein Bruder hat etwas, was ich nicht habe. Gott hat meinem Bruder etwas gegeben, was er mir nicht gegeben hat. Ja, ihr Lieben, damit musste erst mal klarkommen. Wie ungerecht ist denn das? Alle gute Gabe kommt her von Gott, dem Herrn, ja. Aber mit der Verteilung, da hat's ja wohl nicht so gut geklappt, oder? Warum schreibt der eine eigentlich ständig Noten, obwohl er nicht büffelt? Und mir, der ich mich die ganze Zeit damit befasst habe, da komme ich gerade mal so eben durch. Warum fliegen dieser Frau oder diesem Mann alle Herzen zu und ich verkümmere wie ein Mauerblümchen? Wieso kann ich der oder die eine solche Menge an Schokolade essen und nichts setzt bei denen an? Und bei mir? Naja, lassen wir das. Warum hat der eine oder der andere eine solch angeschlagene Gesundheit und der andere strotzt nur so davor? Warum geht es bei mir alles schief? Warum haben die anderen alle mehr? Warum dürfen die beiden miteinander alt werden? Und ich muss jetzt ohne meinen Ehepartner weiterleben. Warum lebe ich in Deutschland und nicht in Afghanistan? Warum haben die einen die Flutkatastrophe als er in der Flutkatastrophe Bewahrung erlebt und die anderen sind untergegangen? Warum steht der eine in der Gemeinde eigentlich immer vorne und mich beachtet niemand? Warum hat die Stimme des einen oder der anderen ein solches Gewicht und meine Worte werden kaum gehört? Warum gehen die Kinder dieser Familie mit Jesus und meine wollen von Jesus nichts wissen? Machen wir uns doch nichts vor. Es ist so vieles einfach nicht gerecht. Und dann lasst uns bitte der Versuchung widerstehen, in Gottes Wort unsere Erklärungen hineinzuschreiben, warum Gott das Opfer Kains angesehen und nicht angesehen und das Opfer von Abel freundlich angesehen hat. Gott mutet uns offene Fragen zu. Von Kain lesen wir an dieser Stelle, da stieg in ihm der Zorn auf und er blickte finster zu Boden. Eine gegenläufige Bewegung, da kocht was. Und da verbiegt sich einer. Ihr Lieben, könnt ihr euch Brudermord in der Gemeinde vorstellen? Dass dieser Gedanke nicht abwegig ist, zeigt Gott in dieser Geschichte. Denn der Brudermord entzündet sich am Feuer des Altars, dort, wo beide Brüder Gott opfern. Es geschieht also beim Gottesdienst. Und da muss man ja mal eine Frage stellen. Warum macht hier eigentlich jeder sein Ding? Warum opfern die nicht gemeinsam? Beide wissen doch, alle gute Gabe kommt her von Gott, dem Herrn. Beide sind doch zusammen aufgewachsen. Warum macht hier eigentlich jeder sein Ding? Ich habe keine Antwort. Aber das wird uns in all den nun folgenden Geschichten der Bibel immer wieder gezeigt. Ein jeder sah auf seinen Weg. So kann man zu seinem eigenen Altar gehen, den man sich selbst gebaut hat, um zu opfern. So kann man auch zum Gottesdienst gehen und für sich Gottes Nähe suchen. Ein jeder sah auf seinen Weg, ein jeder machte sein Ding, ein jeder suchte für sich seinen Gott. Und das setzt sich bis heute immer weiter fort. In einem so weit verbreiteten Bohnenstangen-Christentum. Ich und der liebe Gott, nur die Senkrechte. Ich und mein Heil. Ich und meine religiöse Stimmung. Ich und meine Anbetung. Ich und Gott. Beide, Kain und Abel, machen ihr eigenes Ding, jeder für sich. Und wenn man erst einmal für sich ist, dann sind die nächsten Schritte vorgezeichnet. Muss man Gott in Jerusalem anbeten oder in Samaria? So wurde Jesus einmal gefragt. Und die Geschichte des Gottesvolkes seit Kain und Abel ist voller Streitgeschichten, bis in die Gemeinde Jesu hinein. Das können wir im Neuen Testament lesen. Da wird gestritten, wer denn das richtige Bibel- und Schriftverständnis hat. Wer ist eigentlich gläubig in unserem Sinne? Und wem sprechen wir den Glauben ab? Wer hat Recht und wer nicht? Wer ist der Frömmste unter uns? Und wer sollte eigentlich mal gedemütigt werden? Wer muss mal richtig ins Gebet genommen werden? Und wen meiden wir natürlich aus guten Gründen wie einen Heiden? Wer wird stillschweigend abgesägt oder auch nur geschnitten? Wer hat das Sagen? Wer steht vorne und wer nur hinten? Und wo wir schon mal dabei sind, was ist eigentlich mit den Rufmordgeschichten und der unsäglichen Art auch unter Christen, Geschichten über andere zu verbreiten, die alles andere als gesichert sind? Kann man nicht auch mit frommen Worten, ja, kann man nicht sogar mit Bibelworten erschlagen? Ihr Lieben, da kommt uns die alte Geschichte von Kain und Abel doch ziemlich ungemütlich nah, oder? Und können wir das aushalten, hören? Oder sollten wir jetzt einfach mal Schluss machen, schnell ein Lied singen, so ein fröhliches, was die Stimmung wieder hebt? Zweimal spricht Gott den Kain an und sagt ihm etwas, was auch für unsere Ohren bestimmt ist. Warum ergrimmst du und blickst zu Boden? Gott weiß, dass all das, was wir nicht verstehen, dass all das, was in unserem Gerechtigkeitssinn so massiv widerspricht, eine ungeheure Macht auf uns ausüben kann und ausüben will. Das Wort, was hier steht für er blickte zu Boden, ist das Wort, was auch gebraucht wird, wenn es um die Anbetung geht. Dasselbe Wort wird für Anbetung gebraucht. Das heißt, wenn einer sein Gesicht zur Erde beugt und anbetet, kann also hier etwas Eigenartiges geschehen. Hier zeigt es sich, dass wir Menschen nicht nur Gott, sondern auch den Zorn, die Wut und all den Ärger über alles Ungerechte anbeten können und uns davor beugen können. Und vielleicht kennen wir das ja auch, wie man innerlich zerfressen werden kann, wenn man sich und seine Situation mit der des anderen etwa vergleicht. Vielleicht kennen wir das ja bei uns auch und die wunden Punkte, wo wir einfach nicht drüber hinwegkommen, weil uns eine himmelschreiende Ungerechtigkeit angetan worden ist. Egal wie lange die zurückliegt. So manche Verletzungen werden über viele, viele Jahre gepflegt, sodass sie niemals heilen können. In wie vielen Gemeinden können gewisse Familien nicht mehr miteinander gut zurechtkommen? Wenn der eine Clan etwas initiiert, blockt der andere ab. Der kann nicht mehr mit dem und die kann nicht mehr mit der. Oft weiß man schon nicht mehr, wie die ganze Sache mal angefangen hat. Aber jetzt geht man sich aus dem Weg und kann am anderen nichts Gutes mehr finden. Wie eine bittere Wurzel hat es einmal angefangen, klein, im Verborgenen. Aber sie wurde gehegt und gepflegt und ständig in Erinnerung gerufen. So konnte eine kleine Wurzel sehr gut wachsen und auch Früchte tragen. Und mittlerweile erntet schon die nächste Generation von diesen Früchten. Nicht umsonst hat der Hebräerbrief den ersten Christen, also uns, der Gemeinde Gottes, Folgendes gesagt. Seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfriede anrichte und viele durch sie verunreinigt werden. Bei Kain stieg der Zorn hoch und der Kopf kippte nach unten. Und genau da hinein spricht Gott zu ihm. Und er tut das ganz ohne Vorwurf. Er macht kein aufmerksam, was auf das, was da gerade gespielt wird. Der Herr fragte ihn, warum bist du so zornig? Warum starrst du zu Boden? Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du den Kopf frei erheben. Aber wenn du Böses planst, lauert die Sünde vor der Tür deines Herzens und will dich verschlingen. Du musst Herr über sie sein. Ihr Lieben, merkt ihr es? Auch Gott stellt die Warum-Frage. Und wenn er sie stellt, dann ist das eine Einladung, auf die wir antworten dürfen. Dann dürfen wir ihm alles sagen. Und stellt euch das doch mal einen Augenblick vor, wenn der Kain an dieser Stelle die Klappe aufgemacht hätte und hätte ihm gesagt, Gott, ich verstehe das nicht. Ich komme damit nicht klar. Aber wenn er mit Gott darüber geredet hat, und lasst mich das an dieser Stelle einmal sagen. Ich glaube, wir Christen müssen etwas lernen. Wir müssen lernen, mit Gott über die Dinge zu sprechen, die in unserem Herzen sind. Warum ist das Liederbuch des Alten Testamentes so voller Klagepsalmen? Da könnt ihr sehen, wie auch in Gottesdiensten gesungen werden kann, wenn man nichts versteht, weil man mit den Dingen nicht mehr klarkommt. Hätte Kain an dieser Stelle nicht seinen Kopf zu Boden, sondern sein Gesicht Gott gegenüber hingehalten, gesagt, ich muss mit dir darüber reden, ich komme damit nicht klar. Was wäre gewesen? Wir können es ihm doch klagen in so vielen Klageliedern. Denn wenn wir etwas lernen, vor Gott auszuschütten, dann können wir an dieser Stelle doch erleben, wie er mit uns ins Gespräch kommt. Gott spricht in dieser Geschichte nur mit Kain, nicht mit Eva, nicht mit Abel. Er redet auch nicht mit Adam, er redet nur mit Kain, weil Kain ihm so wichtig ist. Es heißt im Psalm 62, Vers 9, hofft auf ihn, liebe Leute, schüttet euer Herz aus vor Gott, er ist unsere Zuversicht. Aber ihr Lieben, wir frommen Christen möchten gerne aus unserem Herzen die frommen Worte ausschütten. Das, was wir so gerne in unserem Herzen drin hätten, das würden wir so gerne vor ihm ausschütten. Nein, das, was in dir drin ist, damit es nicht in dir gärt, damit es nicht eine bittere Wurzel treibt, damit die unguten Gedanken nicht gepflegt werden, sondern vor Gott ausgeschüttet werden können. Der Beter im Psalm 73, der hat das gemacht. Der hat alle seine quälenden Fragen vor Gott ausgeschüttet. Warum geht es dir so gut? Und ich komme einfach nicht mehr klar. Aber er hat dabei nicht zu Boden gestarrt, sondern sich an Gott gewendet. Kein hört zu, nicht zu Boden starren. Vergrab deine bitteren Gedanken nicht in dir, schluck sie nicht herunter, bis du nicht mehr kannst und die Dinge geschehen, die du dann nicht mehr kontrollieren kannst. Schüttet euer Herz vor Gott aus und verkrümmt euch nicht selbst mit eurem Blick nach unten. Ihr Lieben, wahrscheinlich werden wir von Gott nicht alle erwünschten Antworten in unserem Leben bekommen. Aber ich will euch sagen, ich möchte in den ungeklärten Fragen meines Lebens, was mir manchmal dicht kommt, nicht auch noch Gott als meinen Vater und Beistand verlieren. Ich werde mit ihm darüber sprechen. Wir haben unseren Kindern auch nicht immer alles erklären können. Aber wir haben ihnen zeigen können, wir sind da. Das gehen wir miteinander durch. Wenn du Gutes im Sinn gehabt hättest, wenn du Gutes im Sinn hast, so sagt Gott, kannst du den Kopf frei erheben. Und liebe Geschwister, es ist eine Frage, die wir beantworten müssen in den ungeklärten und schwierigen Situationen unseres Lebens. Wollen wir da das Gute wagen oder uns im Schmerz und in der Wut vergraben? Wollen wir uns dem Guten dienen oder unsere finsteren Gedanken weiter pflegen? Da lauert, sagt Gott, da lauert etwas vor der Tür deines Herzens. Noch hast du die Möglichkeit, die Tür dicht zu machen. Aber je länger du dich damit beschäftigst, was da vor der Tür lauert, je länger dass du dich damit beschäftigst, umso schwächer wirst du und wirst erleben, wie leicht man sich doch zu etwas hinreißen lässt, was man vorher von sich niemals gedacht hätte. Kain ist Gott wichtig und darum warnt er ihn und auch uns. Und jetzt wünsche ich mir, dass ihr alle eure Bibel in der Hand hättet. Dann könnte ich euch da etwas Wunderbares zeigen. Dann würden wir nämlich sehen in der Bibel, dass direkt vor dieser Geschichte eine andere Geschichte steht. Eine Geschichte, wo dieser Sündenfall passierte, wo plötzlich alles zerbrach und Gott sich auf den Weg machte, um seine Menschen zu suchen. Und dann hören wir eine Frage. Abel, Abel, wo bist du? Da fragt Gott Abel, er sucht ihn, den Abel, wo bist du? Und dann in diesem Kapitel haben wir die Frage gehört. Da fragt Gott wieder, Kain, wo ist dein Bruder Abel? Zwei Fragen sind das. Einmal fragt Gott ganz persönlich nach dem Menschen, nach Adam. Und in dem zweiten Kapitel, in dem nächsten Kapitel, wo ist dein Bruder Abel? Habt ihr es verstanden? Gott fragt nach dir. Aber er fragt niemals nur nach dir. Du bist Gott wichtig. Ja, 100%. Gott fragt nach dir. Er fragt aber niemals nur nach dir. Hörst du das auch in diesen Corona-Zeiten? Wie Gott dich selbst nach deiner Schwester und nach deinem Bruder fragt. Gott fragt dir nicht, wo ist denn Abel? Er sagt, wo ist dein Bruder Abel? Er fragt dich nach deinem Bruder. Er fragt dich nach deiner Schwester. Und ich frage mich, werden wir in Corona-Zeiten als Gemeinde wieder zusammenfinden? Wirst du die Stimme Gottes hören und bewegen, die dich fragt, wo ist dein Bruder, wo ist deine Schwester? Und da kannst du nicht sagen, das soll jetzt erstmal mein Bruder und meine Schwester hören. Nein. Werden wir uns wieder treffen? Werden wir wieder miteinander neue Schritte wagen? Oder wird jeder wieder sein eigenes Ding machen? Hörst du, wie Gott dich nach dir fragt? Wie er nach dir fragt, aber nicht nur nach dir, dass es nicht nur um dich und deinen Glauben geht? Werden wir uns bei all dem, was wir in diesen Zeiten erleben, auseinandertreiben lassen? Durch die Frage, wie hältst du es mit dem Impfen, unsere Einstellung zum Tragen von Masken, unsere Einschätzung zu Viren und Gesetzen der Regierung, werden wir dem widerstehen, wenn uns das und noch vieles andere auseinandertreiben will? Ihr Lieben, die Geschichte von Kain und Abel ist noch nicht zu Ende. Sie wird auch durch uns weitergeschrieben. Und da stellt Gott die Frage, ist es nicht so, dass wenn du Gutes im Sinn hast, dann kannst du den Kopf frei erheben. Wenn du aber Böses planst und ungute Gedanken nährst, steht die Sünde vor der Tür, da lauert sie, bis sie ganz Herr über dich sein wird. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Die Geschichte von Kain und Abel, sie kann so oder so unter uns weitergeschrieben werden. Und das wird immer diese Geschwistergeschichte sein und bleiben, die gut oder böse endet. Und wir sind es, die hier eine Entscheidung treffen. Vielleicht heute Morgen. Eine Entscheidung zum Guten oder zum Bösen, einen Zwischenraum gibt's da nicht. Aber lasst mich das auch sagen. Wer seine Entscheidung für Jesus Christus getroffen hat, der hat auch damit eine Entscheidung für den Bruder und die Schwester getroffen. Denn von der Gnade unseres Herrn Jesus Christus leben wir nicht alleine, sondern zusammen. Es ist die Gnade unseres Herrn, der, obwohl er selber reich war, alles aufgab, um dir seine Gnade und Liebe zu schenken. Als Jesus zu seiner geliebten Welt kam, da hat er nicht ein dickes Buch mitgebracht, wo er alle unsere Warum-Fragen uns nun erklärt. Erklärungen helfen uns nicht in unseren Warum-Fragen. Dann brauchen wir die Erlösung und nicht die Erklärung. Was hilft es dem, der am Ende seiner Kraft ist und am Boden liegt und nicht weiter weiß, wenn ihm nur erklärt wird, das ist so und so und das hat solche und solche Gründe. Wir brauchen nicht Erklärungen, wir brauchen Erlösung. Und die ist uns in Jesus Christus gegeben. Aber nicht nur mir, nicht nur dir, uns, das miteinander zu teilen und zu leben. Dann wirst du nämlich Jesus sehen, wenn du deinen Blick hebst. Und dann wirst du sehen, er trägt meine Verletzung. Er trägt meine Wunden. Er trägt das, was ich anderen vorwerfen will. Er trägt das Unrecht und das Leid. Wenn ich Jesus ansehe, dann sehe ich das alles an ihm. Er kam, um uns zu Gottes Kindern zu machen, zu Schwestern und Brüdern. Und wer ihn aufgenommen hat, dem hat er gezeigt, aus Gottes Gnade bist du Gottes Kind, nicht aus dir selbst. Und wann immer nun irgendeine Macht deinen Blick zu Boden drücken will, dann lass dich bitte nicht irritieren. Als Gott den Kain damals fragte, warum schaust du zu Boden, als er ihn auf die Gefahr der lauernden Sünde hinwies, an dieser Stelle können wir heute doch mehr sehen. Wir können Jesus sehen, der der lauernden Sünde begegnet ist, sie besiegt hat. Und darum heißt es in einem alten, alten Lied: Blicke nur auf Jesus. Deshalb muss ich meinen Ärger nicht pflegen. Deshalb muss ich nicht mein eigenes Ding machen. Deshalb will ich schauen, wie es meinem Bruder und meiner Schwester geht. Ich will mich durch Gottes Wort neu ausrichten lassen, so wie es der Apostel Paulus an zwei Stellen geschrieben hat. Niemand suche das Seine, sondern das, was dem anderen dient. Und so schließe ich hier mit den Worten aus dem Hebräerbrief, dem 10. Kapitel. Liebe Brüder, liebe Schwestern, wir wollen vor Gott hintreten mit offenem Herzen und festem Glauben. Unser Gewissen wurde ja von aller Schuld gereinigt und unser Leib in reinem Wasser gewaschen. Wir wollen an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Und da wollen wir nicht schwanken, denn Gott, der die Zusagen gegeben hat, steht zu seinem Wort. Wir wollen aufeinander Acht haben und uns gegenseitig zu Liebe und zu guten Werken anspornen. Ja, einige haben sich angewöhnt, den Gemeindeversammlungen fernzubleiben. Das ist nicht gut. Vielmehr sollt ihr einander Mut machen. Und das umso mehr, als ihr doch merken müsst, dass der Tag näher rückt, an dem der Herr kommt. Amen.